Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Es ist auch eine Zeitreise. Die S-Bahn in Richtung München führt vom Flughafen aus durch Dörfer, die sich in den letzten 30 Jahren immer mehr in Schlafsiedlungen verwandelt haben, mit Reihenhaussiedlungen und Einfamilienhäusern statt Bauernhöfen, Scheunen und Weiden. Bei uns im Dorf hieß das Wimmelbuch, in dem Ali Mitgutsch 1970 in satten, warmen Farben das Leben auf dem Land malte. Mit sehr lebendigen, detailverliebten Bildern, auf denen die Milchkannen noch auf Handwagen über den Hof gezogen werden und der Hahn auf dem Misthaufen kräht. Von diesen idyllischen Landszenen ist jetzt in Oberbayern nichts mehr zu sehen. Und auch in dem Wimmelbuch von Ali Mitgutsch waren damals die Zeichen des Fortschritts schon deutlich zu erkennen. Hochspannungsmasten wurden aufgestellt, Bäume gefällt, Umgehungsstraßen gebaut, auf denen sich heute die Kolonne der Pendler morgens aus dem Umland in die Stadt wälzt. Die Bilder in den Wimmelbüchern sind Momentaufnahmen, die immer auch einen Blick in die Zukunft werfen. Ali Mitgutsch, der eine halbe Stunde später in dem kleinen Studio des Bayerischen Rundfunks auf uns wartet, das ist nicht nur der bekannteste Bilderbuchillustrator Deutschlands, er ist auch ein Chronist seiner Zeit. Herzlich willkommen, Ali Mitgutsch, meine Kollegin Kim Kindermann und ich. Wir sind heute in so einer Art Doppelfunktion hier. Einerseits als Journalisten sitzen wir hier im Studio, um mit Ihnen, dem Erfinder der Wimmelbücher, zu sprechen, um über Ihr Leben und Ihr Werk zu sprechen. Und andererseits sitzen wir hier natürlich als Fans und als Alltagsleser. Wir haben beide Kinder und wir haben mit den Kindern gemeinsam viele ihrer Bücher in den letzten Jahren angeschaut. Bei uns im Dorf natürlich, hier in den Bergen, das Stadtbuch, sind also immer wieder abgetaucht in die Ali Mitgutsch-Welt. Und ich selbst kenne Ihre Bücher auch aus der eigenen Kindheit. Das Piratenbuch zum Beispiel, das war eins meiner Lieblingsbücher. Und das ist ja schon komisch. Als Kind denkt man über Autoren von Büchern gar nicht nach. Man macht sich kein Bild, das macht man erst als Erwachsener. Und dann ich kenne natürlich Fotos von ihnen, kannte Fotos von ihnen vorher. Da haben sie immer eine Mütze auf, eine Strickmütze ganz oft. Und jetzt sitzen sie vor mir und sie haben natürlich diese Mütze auch wirklich auf. Und sie haben auch diesen wahnsinnig eindrucksvollen Schnurrbart, den ich von den Fotos kenne. Und ehrlich gesagt auf fast allen Fotos, also auch wenn man ein bisschen früher guckt. Ist das so, ist das Ihr Markenzeichen, die Mütze und der Schnurrbart?
Die Mütze ist deshalb mein Markenzeichen, weil ich das überhaupt nicht schätze, wenn mir die Sonne oder der Regen oder der eiskalte Sturm auf die Glatze fällt. Das finde ich überhaupt nicht gut. Und ich habe also früher sehr, sehr oft ein Ding gehabt, so eine Neuralgie praktisch, neuralgische Schmerzen dann bekommen. Und da habe ich mir dann gedacht, ach, das werde ich einmal mit einem Strickmützchen beheben. Und über die Strickmützchen, das hat sich dann so eingeführt und dann habe ich mir später so Mützchen selber machen lassen, nach meinen Vorstellungen. Ich habe also da 30 oder wie viel davon.
Die haben Sie alle selbst entworfen und dann anfertigen lassen?
Ja, so kann man sagen.
Also ich wiederum, ich kannte überhaupt kein Foto von Ihnen. Ich kannte wirklich nur den Namen Ali Mitgutsch. Und ich habe da gedacht, Ali Mitgutsch, wo kommt denn das her? Ich konnte es überhaupt nicht einordnen, landtechnisch. Und habe jetzt aber gelernt, dass Sie ein richtiger Urbayer sind. Stimmt das?
Ja.
So richtig immer schon in Bayern?
Immer
und
schon in Bayern gewesen.
Nie woanders.
Meine Großeltern waren schon in München und naja.
Und das Ali steht wofür?
Also wenn ich mich irgendwo vorstelle oder so, dann meinen die immer, das käme also von Alois oder von sonst was. Aber da kommt es nicht, sondern das war als Kind habe ich das wahnsinnig dick gehabt. Weil meine Mutter gesagt hat, du, wie kommst denn du wieder daher? Du schaust ja aus wie der Ali Baba und die 40 Räuber. Ist ja schrecklich. Und weil mich das geärgert hat, haben meine Geschwister natürlich das immer wieder wiederholt. Und das wurde dann für mich also zum stehenden Ding, dass ich der Ali bin. Und das ist mir einfach geblieben.
Und wie heißen Sie eigentlich? Was ist eigentlich Ihr Name?
Alfons.
Alfons, also es kommt schon Alfons, aber nicht Alfons Ali, sondern...
Hat nichts mit dem Namen zu tun.
Sondern ist wirklich ein Spitzname.
Ja, ja, das ist ein Spitzname, ein reiner Spitzname gewesen.
Aber der passt zu Ihnen, weil tatsächlich so wie Kolja Mensing Sie gerade beschrieben hat, haben Sie auch so ein bisschen was von einem Räuber, sage ich mal, so auch mit der Mütze und dem Bart. Also jetzt macht das richtig Sinn, das finde ich ganz toll.
Vielleicht habe ich mich nach meinen Spitznamen entwickelt.
Ja, kann sein. Ali Mitgutsch wurde im Sternzeichen des Löwen geboren, am 21. August 1935 in München. Damals also noch als Alfons. Doch Ali, der Räuber, passt irgendwie gut zu diesem schlanken, drahtigen Mann, den bis heute ein Hauch von Orient umweht. Das gewebte Käppchen, der gezwirbelte Oberlippenbart, die strahlenden Augen und die langen, zartgliedrigen Hände. Wer Ali Mitgutsch das erste Mal sieht, vermutet nicht den Urbayer, der er aber ist. Abenteuerlich wirkt er, trotz seines Alters, der Gehschwierigkeiten und des maladen Rückens. Und man kann ihn sich gut vorstellen als kleinen Jung. Ali Mitgutsch ist das jüngste Kind von vieren. Seine älteste Schwester Pauline ist 18, als er geboren wird. Dann ist da noch der Bruder Ludwig und Elisabeth. Sie ist nur 4 Jahre älter und mit ihr ist er besonders eng, vor allem in den von dem Zweiten Weltkrieg geprägten Jahren. Denn mit Beginn der Bombenangriffe auf München wurde die Familie Mitgutsch dauerevakuiert. Ali Mitgutsch ist 5 Jahre alt, als er zusammen mit seiner Mutter Pauline und den Geschwistern die Stadt verlassen muss, immer wieder. Die Mitgutschs können nirgendwo länger bleiben. Ständig reisen sie zwischen Freunden und Verwandten hin und her. Immer ohne den Vater Ludwig, ein Bahnbeamter, der in München bleiben muss. Es ist ein unstetes Leben, das erst zum Stillstand kommt, als die Familie in einem kleinen Dorf, Lechbruck im Allgäu, unterkommt. Idyllisch ist es dort. Wiesen und Wälder locken, laden zum Abenteuer ein. Doch für den kleinen Ali beginnt eine schwierige Zeit.
Da verlor ich meine Sozialkontakte, also meine Freunde. Und am Land, dann war man evakuiert im Allgäu. Da wurde dann die ganze Sache brenzlig, weil meine Freude am Leben, die kam eigentlich aus der Stadt und aus meinen Freunden. Und jetzt war ich plötzlich da in einem Zwerg, in einer Zwergschule, in einem winzig kleinen Dorf, wo also alle Klassen in ein Zimmer waren.
Das ist verrückt. Also das heißt, da waren große Kinder und Sie waren bei den kleineren dabei.
Ja, da waren also von der ersten bis zur achten Klasse waren die da in ein Zimmer. Und das bedeutet natürlich, ich war einer von den untersten und der Lehrer, der war Sadist, der ließ das an uns aus, dass er nicht in der Stadt einen Job bekam.
Und was heißt das, er war Sadist? Hat er geprügelt?
Ja, ich kann ihn da so Beispiele nennen. Da hat er zum Beispiel mir einen Fehler angezeichnet. Und dann schaute ich die anderen an, was die da haben. Die haben es genauso geschrieben wie ich. Dann schrieb ich das wieder. Da habe ich gesagt, du bist ja wohl der Deutschlands Dümmste, der im Quadrat springt. Und so flotte Sprüche hat er drauf. Jetzt musste ich also das Wort, es war, glaube ich, Leute war das Wort, das musste ich 3 Zeilen davon schreiben. Und wie ich die fertig hatte, habe ich das angeschaut und gesagt, du bist wirklich der Dümmste. Hat er so durchgekratscht mit seinem Stift und hat gesagt, 3 Seiten. Jetzt saß ich da und schnitzte da mit 3 Seiten Leute. Und vor allem das Schreckliche war, dass ich nicht wusste, warum.
Warum Sie jetzt ein Opfer geworden sind?
Nein, warum? Ich habe da keinen Fehler gesehen. Die anderen, die hatten das alle so geschrieben wie ich und denen war das kein Fehler. Das war das. Und das war natürlich dann sehr schön für ihn. Der ist dann Mittag ist er immer in die andere Wohnung gegangen, in dem gleichen Haus, und hat Mittag gegessen und kam dann, hat sich die fetten Lippen abgeputzt und hat gesagt, Und ich saß da in Tränen aufgelöst und hatte dann also gerade mal die drei Seiten da fertig. Und das war wirklich schrecklich. Und dann hat er gesagt, du bist dich vor Ärgern, hä? Dann habe ich den Mut gefunden und habe gesagt, Herr Lehrer, was ist denn da dran falsch? Natürlich, das weißt du doch, behalte dich jetzt nicht so töricht. Dann habe ich gesagt, ich schreibe das Gleiche wie die anderen. Dann hat er gesagt, das von den Leuten, dieser Anstrich, dass er von unten gerade raufkam, so haben ich gelernt. Und er hat ihn so mit so einem Schnörkel gelehrt. Und das war ganz, ich meine, das hätte er doch sagen müssen. Aber er hat sich nur daran geweidet, mich zu schikanieren.
Und waren Sie allein damit? Oder haben die anderen Klassenkameraden Sie verteidigt oder getröstet?
Nein, das war ja, das ist ja eine Zwergschule, bedeutet, dass die von der ersten bis zur achten Klasse da drin sind. Und das waren die ländlichen Kinder, die Bauernkinder. Ein oder zwei oder drei andere gab es noch, also aus der Stadt. Aber die waren irgendwo robuster wie ich. Und ich war so ein bisschen sensibel. Und das hat er sofort gemerkt. Und dann hat er eben mich wirklich, er hat mich einfach schikaniert.
Und konnten Sie das nicht mit Ihren Eltern? Also die Mutter war ja auch, konnten Sie
das ja,
nicht zu Hause
Ja, ich habe das
sagen?
Mit den Eltern, ich traute mich das teilweise gar nicht, meinen Eltern zu sagen. Und dann habe ich sie einmal gesagt, beziehungsweise mein Vater war am Wochenende mal auf Besuch da. Und dann habe ich das ihm erzählt. Dann hat er gesagt, ich nehme mir morgen frei. Dann hat er sich freigenommen und ist in die Schule gegangen und hat ihn da richtig zusammengeputzt. Und der ist sofort gedient und so. Ja. Na, wenn ich das gewusst hätte, ich habe das überhaupt nicht gewusst, dass das ein Problem ist und so. Und dann war das gut. Und dann kam ein anderer Fall.
Wie haben Sie die Freizeit, die Zeit neben der Schule als Kind verbracht? Was haben Sie gemacht?
Da bin ich in den Lechauen herumgezogen, habe Lager gebaut in den Bäumen. Und wenn die Kinder dann gesehen haben, dann kamen die natürlich und haben es wieder zerstört. Das war einfach ein Spaß. Man konnte den Mitkutsch, den konnte man ununterbrochen schikanieren, das macht. Die Kinder in einem gewissen Alter tun das gern.
Ja klar, und vor allem, wenn sie keine Konsequenz bekommen,
genau,
ne, sondern
genau,
noch vorgemacht
genau,
bekommen
genau,
von einem
genau,
Älteren.
Genau.
Das geht ja.
Mhm. Ja.
Wie haben Sie sich denn aus dieser, Sie beschreiben ja eine Opferrolle, wie haben Sie sich aus dieser Opferrolle befreien können? Haben Sie sich daraus dann befreien können als Kind?
Nicht, nein, damals nicht. Da habe ich mir zwei Freunde gesucht. Die habe ich erfunden. Das war ein großer, dicker, starker, der mir geholfen hat, wenn die über mich herfielen. Und ein kleiner, schlauer, mit spitzer Nase und so, der hat immer die besten Ausreden erfunden. Und die beiden, mit denen verbrachte ich meine Nachmittage.
Also die haben sich in Gedanken mit diesen beiden Freunden
ja.
unterhalten, sich Szenen
ja.
vorgestellt.
Ja, vollkommen, vollkommen. Das waren richtig meine Freunde.
Aber es ist eine kluge Strategie, sich
Freunde ja, das wusste ich natürlich damals noch nicht, dass die klug war, aber die war wirklich. Und irgendwann einmal hatte ich das Gefühl, wurde ich todtraurig und hatte ich das Gefühl, ich müsste jetzt Abschied nehmen von meinen Freunden. Und das war ganz schlimm.
Wie alt waren Sie da?
Ja, da war ich so zwischen 6 und 8.
Das war aber noch im Allgäu. Als Sie noch im Allgäu gelebt haben, haben Sie dann die Freunde auch wieder ziehen lassen, diese geistigen Begleiter.
Ja. Und da weiß ich noch, dass ich todtraurig war und den ganzen Nachmittag geweint habe, weil ich die verlassen musste.
In den Bilderbüchern von Ali Mitgutsch haben die Kinder eigentlich fast immer Spaß. Sie toben durchs Dorf oder durch die Wohnung, balgen sich im Schwimmbad oder am Strand, sie sind gern mal aufmüpfig, pinkeln in eine Ecke oder laufen über die Baustelle, obwohl das natürlich streng verboten ist. Das kann man festhalten. Über diesen wimmeligen Kinderszenen liegt der vergnügte, dezent antiautoritäre Geist der 70er Jahre. Gemeinsam gegen die Erwachsenen, lieber frech als folgsam, lieber laut als leise. Ali Mitgutsch zeichnet von seiner eigenen Kindheit im Gespräch allerdings ein ganz anderes Bild. Er war damals in den 40er Jahren während des Zweiten Weltkriegs ein Einzelgänger, ein Außenseiter, der Prügelknabe, ein sensibles, verträumtes Kind, ein Opfer, das Klassenkeile einstecken muss und sich darum immer wieder in Fantasiewelten flüchtet. Das ändert sich auch nach Ende des Krieges erst einmal nicht. 1945 kehrt Ali Mitgutsch mit seiner Mutter aus Lechbruck im Allgäu zurück nach München. Er ist jetzt 10 Jahre alt. Er besucht die Volksschule in der Türkenstraße in Schwabing, nicht weit von der Wohnung, in der er heute noch lebt. Damals war die Rückkehr in die Stadt jedoch zunächst eine Enttäuschung. Von den Freunden aus der Zeit vor der Evakuierung war niemand mehr da und Ali Mitgutsch war wieder einmal allein. Er blieb auf Distanz zu seinen Klassenkameraden, die nach der Schule Geschäfte mit den amerikanischen GIs machten und für die das München der Besatzungszeit ein einziger Abenteuerspielplatz war. 15 Jahre ist Ali Mitgutsch alt, als er 1950 die Volksschule abschließt, und wenn er heute, er ist fast 80, davon erzählt, wie es mit ihm dann weiterging, lächelt er und seine Augen funkeln. Ganz lang sollte es nicht mehr dauern, bis er seinen eigenen Weg fand.
Ja, ich sollte ja eigentlich dann hinterher eben den zweiten Bildungsweg einschlagen. Aber da war in der Zwischenzeit so für die Schule so verdorben, dass ich überhaupt nicht mehr lernen wollte. Und dann haben sie gesagt, jetzt muss er einen Beruf lernen.
Und welchen Beruf haben Sie gelernt?
Lithograf.
Lithograf, das war
damals... Das war das Einzige, was ich konnte.
Das heißt, Sie haben den Steindruck gelernt.
Ja, und Gott sei Dank hat diese grafische Anstalt die Lithografie aufgegeben. Und um mir nicht die Abfindungssumme von 75 Mark zahlen zu müssen, haben sie gesagt, ich bin nicht geeignet. Und ich muss sagen, das war der absolute Segen für mich. Es war ja schrecklich, da drin zu sitzen. Ich, der ich immer frei war und rum war und mein eigener Herr war, dann plötzlich da drin. Also es war schon sehr schrecklich.
Und was wollten Sie denn damals? Was wäre Ihr Wunsch gewesen?
Ja, ich hab nicht den, was die Erwachsenen von mir erwartet haben. Meine Mutter ging mit mir und stellte sich in der grafischen Kunstanstalt vor. Als Lithograf wollte sie mich einschulen. Aber dann haben sie gesagt, na, soll ja doch Chemigraf werden. Das war dann die gleiche Berufsschule, die wir hatten und so. Das war so an sich ganz gut. Und dann war es so, dass ich, Gott sei Dank, einen Grafiker fand als Lehrmeister. Der hat mir dann immer Übungen zugeschoben. Sonst hätte ich nämlich ununterbrochen auf Astralon mit der Feder punktiert und so diese manuellen Techniken gemacht, mit denen man die fotografierten Originale ausgebessert hat, wenn da was war. Die beiden anderen Lehrlinge, die mussten das meistens machen. Und mir hat er das immer was anderes, so Übungen aufgegeben. Das war also sehr, sehr gut für mich. Und ich habe dann auch gelernt, den Beruf eines grafischen Zeichners auszufüllen. Da war ich plötzlich, blühte ich auf.
Angekommen.
Ja, da war ich angekommen. Und ab da gewann ich Selbstvertrauen. Und dann waren da in dieser Berufsschule, da waren Mädchen drin. Und da merkte ich plötzlich, dass die mich nett fanden. Vorher hatte ich ja immer das Gefühl, ich bin der allerletzte Depp. Und da plötzlich kam ich irgendwo an. Und das war also sehr schön. Und dann habe ich mich in einer Ding eingeschrieben, in einer Judo-Schule, so am Abend. Da habe ich Judo gelernt. dass ich mich ein bisschen verteidigen konnte. Und damit fing es dann so an, dass es eigentlich immer besser wurde.
Plötzlich weiß Ali Mitgutsch, wer er ist, was er kann und was er möchte. Grafiker werden. Ein Glück bin ich kein Chemigraf geworden, sagt Ali Mitgutsch später nochmal lachend. Klischee-Ätzer nannte man diesen Beruf auch damals, was daran lag, dass man etwa Fotos auf präparierte Zink-, Kupfer- oder Magnesiumplatten übertragen musste und die nicht zu druckenden Teile herausätzte. Und ätzen, im übertragenen Sinne, passt so gar nicht zu diesem feinsinnigen Mann. Also wird er Grafiker. Das verdankt er dem ersten guten Lehrer, der die Talente des jungen Ali erkennt, der ihn genauso fördert, wie ihn der Grundschullehrer gepiesackt hat. Endlich kein Dummkopf mehr sein. Und dann sind da noch die Mädchen. Ein Foto zeigt den jungen Ali Mitgutsch. Hübsch ist er. Ein schön geschnittenes Gesicht, dunkle Haare, volle Lippen, ein gewinnendes Lächeln in den Augen. Das kommt an. Ali Mitgutsch besucht die Grafische Kunstanstalt und später noch die Grafische Akademie in München. 1954 schließlich ist er fertig. Und dann beginnt er als Grafiker zu arbeiten. Er illustriert Anzeigen und Plakate für die ortsansässige Sparkasse oder für kleinere Handwerksbetriebe aus der Nachbarschaft, Schlossereien, Druckereien.
Da habe ich Arbeit gesucht. Ich brauchte ja Arbeit, brauchte ja Geld, ich musste ja leben. Und da habe ich mich so überall beworben, um irgendwo Reinzeichnungen zu machen. Und da habe ich dann eben in einem grafischen Atelier, das eine sehr nette Atmosphäre hatte, da war dann einer, der hat gesagt, ja, ich könnte bei Ihnen ab und an arbeiten, wenn Sie zu viel Arbeit haben. Und dann bin ich dahin und hab dann gearbeitet, wenn Sie zu viel Arbeit hatten. Und es war wirklich toll, weil da war dann auch ein junger Grafiker, der fertig war bei denen. Ach ja, das fing so ganz komisch an. Dieser Chef dort, der wollte selber hinfahren nach Paris einmal. Und hat gesagt, ich hätte da noch zwei Plätze frei, ob wir nicht mitkommen wollen. Da sind wir mitgekommen und haben nach Paris. Und dabei haben uns wir so kennengelernt. Und wie wir zurückgekommen sind, stand für uns fest, wir werden ganz schnell eine Reise machen, eine große. Weil ich hatte eine wahnsinnige
Reiselust.
Genau, das war so Reiselust und so Abwechslung und so. Ich musste ja unendlich viel aufholen.
Und wo sind Sie dann hingereist?
Da sind wir dann nach Spanien. Da hatte mein Freund, der hatte schon einen Roller, eine Vespa. Da sind wir beide auf der Vespa losgefahren und sind dann nach Genua, da unten. Und dann sind wir da entlang, dann sind wir rüber nach Spanien. Und ja, genau, da hat dann einer von diesen Reportern, die mit dem befreundet waren, mit dem Grafiker, der kam dann auf Besuch und hat erzählt, er war jetzt in einem Ort am Mittelmeer, sagenhaft. Da geht man vorn rein und dann fährt man mit dem Lift drauf, 5 Stockwerke, und dann kann man hinten eben der Erde weggehen. Das ist so an den Ding gebaut, an ja, so ein Abgrund. Dann haben wir gefragt, wo ist denn das? Ja, das heißt Mallorca. Dann haben wir gesagt, da fahren wir hin. Das war die erste Reise. Und da haben wir uns dann geschworen, so, wir werden jedes Mal, wenn es irgendwie geht, verreisen. Und da, auf die Weise sind wir jedes Jahr ungefähr 4 Monate der Zeit auf Reisen gewesen.
Ali Mitgutsch entdeckt nicht nur seine Liebe zum Reisen, sondern er trifft auch seine spätere Frau Karin. 1960 heiratet er sie und verbringt mit ihr die nächsten 30 Jahre seines Lebens. Das Paar bekommt 3 Kinder. Oliver 1960, Florian 1964 und 2 Jahre später dann noch die Tochter Katrin. Die Wohnung in der Türkenstraße ist damit voll. Es gibt viel zu tun und doch findet Ali Mitgutsch noch Zeit, Kinderbücher zu machen. Pepes Hut ist das erste. Es erzählt die Geschichte um einen riesengroßen mexikanischen Strohhut. Illustriert schon in der typischen Ali-Mitgutsch-Art. Und es wird auch gleich für den Deutschen Jugendbuchpreis nominiert. Ebenfalls nominiert werden 1961 Ulus abenteuerliche Reise zum Nordlicht und ein Jahr später das Buch Nico findet einen Schatz. Der endgültige Durchbruch gelingt dann aber 1969. Rundherum in meiner Stadt gewinnt den Deutschen Jugendbuchpreis und begründet den Siegeszug der Ali-Mitgutsch-Wimmelbücher. Wenn es auch zu Anfang fürs Leben, die Familie und die Reisen finanziell noch nicht reicht und er als Grafiker weiterarbeiten muss. Doch seine Wimmelbücher setzen sich immer mehr durch. Und das Verrückte, so viele sind es gar nicht. 6 Stück, wenn man es genau nimmt. Und diese 6 kommen in immer neuen, wunderschönen Zusammenstellungen auf den Markt. Zuletzt war es mein großes Wimmel-Suchbuch. Auch wieder ein Erfolg. Das liegt auch daran, dass Ali Mitgutsch seinem Stil treu bleibt. Selbst die altmodisch wirkende Schrift ändert sich nicht. Wenn Sie wüssten, was die vom Verlag mich alles fragen, erzählt Ali Mitgutsch, ob man nicht auch mal alles in Glitzer tunken dürfte. Nein, darf man nicht. 6,5 Millionen verkaufte Bücher sind es bis heute. Verkauft in 22 Länder und in 19 Sprachen übersetzt. Ein Lebenswerk.
Wie kam die Idee, überhaupt ein Buch für Kinder zu machen? Ein Bilderbuch zu machen?
Ja, das kam eigentlich deshalb, weil ich schon immer gern für Kinder gearbeitet habe und auch das Gefühl hatte, ich könnte Kinderbücher machen, die genau für Kinder richtig sind.
Aber war das einfach? Sind Sie einfach zu einem Verlag gegangen und haben gesagt, hier sind meine Bilder und ich würde gerne ein Buch machen?
Einfach war das alles gar nicht. Das war ein unendliches Klinkenputzen, bis sie irgendeinen Auftrag hatten. Und besonders, wenn wir auf Reisen weg waren und zurückkamen, nach 3-4 Monaten, dann war der Neid so groß. Wir kamen dann braun gebrannt daher mit wilden Haaren, wollten dann Arbeit haben. Und das war dann schon schwer, da von denen Arbeit zu kriegen. Da mussten wir uns also wahnsinnig anstrengen, dass wir da mithalten konnten mit denen, die da geblieben waren.
Aber Sie haben es geschafft.
Anscheinend.
Eindeutig. Wie ist denn dann die Idee tatsächlich dann zu den Wimmelbüchern gekommen?
Das war so, da gab es in München einen Jugendamtdirektor. Das war der Kurt Seelmann. Und das war ein bedeutender Pädagoge, muss man sagen. Der hat auch Bücher geschrieben und so. Und für den habe ich einmal Illustrationen gemacht. Und der hat dann einmal zu mir gesagt, wissen Sie was, können Sie nicht ein Buch machen, wo viel drin ist, das man immer wieder anschaut und dem man immer wieder was entdeckt? Ich sagte, ja, natürlich kann ich das machen, weil jeder Grafiker immer annimmt, er könnte alles. Aber das war nun zufälligerweise wirklich das, was ich am besten kannte. Und dann habe ich eben das erste Wimmelbuch gemacht.
Rundherum in meiner Stadt, war das?
Ja, genau, das war rundherum in meiner Stadt.
1968 erschienen.
Das war dann eigentlich ein solcher Erfolg. Er war eigentlich kein großer Erfolg. Meine Bücher, die haben sich immer durchsetzen müssen gegen die Pädagogen, gegen alle möglichen Strömungen und so. Weil meine Bücher, die haben zu viel Spaß gemacht.
Herr Mitgutsch, was war denn der Trick? Verraten Sie uns mal den Trick beim Wimmelbuch. Es ist ja so, man sieht nicht, man sieht ein Bild von
Ihnen. Soll ich Ihnen jetzt den
Trick erzählen? Ja, Sie müssen uns den Trick verraten.
Dann kommen nicht nur Dutzenden und Aberdutzende, die mich nachmachen, sondern die machen jetzt noch meinen Trick nach.
Es gibt ja schon viele, die Sie nachmachen. So ist ja nicht mittlerweile heute.
Viele,
ne?
Unendlich viele.
Aber sagen Sie mal, was war am Wimmelbuch anders? Ja, es wimmelt, aber trotzdem, wie sind Sie rangegangen? Wie sind Sie auf die Idee gekommen, genau so sollen die Bilder
Ich habe mich aussehen? Da eben damals richtig, wie immer mit so Aufgaben, die ich übernommen habe, voll und ganz befasst und habe mir überlegt, was mich als Kind am stärksten beeindruckt hat. Dann waren das zum Beispiel die Dioramen in den Museen. Wissen Sie, was die Dioramen sind? Das sind so Glaskästen, sind es so kleine Figürchen, die Tätigkeiten nachstellen. Das zum Beispiel hat mich tief beeindruckt. Und Krippen, also so ein Krippel in Wallfahrtskirchen, die haben mich tief beeindruckt. Da war dann zum Beispiel, konnte man dann 5 Pfennige reinschmeißen, dann ging das Licht an. Oben im Turm war ein Engel, der bing, bang, bing, bang, bing, bang, bing, bang mit so einer Spieluhr machte. Unten der Bruder Konrad, der fiel auf die Knie und betete das Jesu-Kindlein an, das oben auf einer Schiene herausfuhr, so in zackigen Bewegungen, segnete 3-mal. Dann leuchtete das noch ein bisschen und dann ging das Licht aus. Dann fuhr das Jesuskindlein wieder zurück und dann mussten wir halt wieder 5 Pfennige nachschmeißen. Und nachdem ich da im Krieg immer dort war, gab es ja sonst nichts. Da gab es weder Süßigkeiten zu essen, noch gab es was Gutes zu trinken. Nichts, da konntest du nur am Brunnen Wasser trinken. Und da war das Wallfahrten, meine Mutter, die war tief religiös, und hat dann immer Wallfahrten gemacht, wenn bei uns in der Familie irgendwie, wir waren eine 7-köpfige Familie und da war dann, wie dann mein Bruder fiel im Krieg und mein Schwager vermisst war, da war es natürlich sehr, sehr schlimm. Und da versuchte sie immer mit sich versprechen für irgendetwas, das Schicksal zu wenden in ihren Sinne.
Also das finde ich jetzt natürlich ganz interessant, dass die Bilder in ihren Wimmelbüchern, dass die gewissermaßen einen religiösen Ursprung haben. Weil also
ja,
nicht war immer der naheliegende Gedanke, man guckt die Bilder an und denkt, naja, so manchmal sieht man ein bisschen was von Bruegel-Bildern, nicht? Die berühmten Jahreszeitenbilder von Bruegel, die Jäger im Schnee, die Erntebilder. Ja. Vielleicht auch die Volkszählung zu Bethlehem mit diesen vielen kleinen einzelnen Figuren und Szenen da drin. Den Bruegel kannten Sie aber auch, oder?
Ja, natürlich. Das habe ich auch gesehen. Ich habe mich da richtig orientiert. Ich habe mir das erarbeitet, was für Kinder besonders wichtig ist.
Es muss wimmeln im Bild.
Für Kinder, nein, das Wimmeln ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist die Durchschaubarkeit des Bildes. Ich muss zum Beispiel, wenn ich viele Sachen male, und ich habe immer versucht, viele Sachen draufzubringen, dass die wirklich lange Zeit etwas hatten an dem Buch, dann war das schon eine Mordsmühe, sich das alles zu erarbeiten. Draußen, ich bin mit dem Skizzenbuch rumgegangen, habe überall skizziert. Land, Leben, da war ich noch nicht, da hatte ich noch nichts am Land draußen. Den Bauernhof habe ich mir dann erst später gekauft. Und das war also schon absolut selber erarbeitet, nach dem, was mich als Kind begeistert hat. Und ich glaube, diese schreckliche Kindheit, die ich im Endeffekt hatte, war der segenvolle Grund meiner Wimmelbücher, meines Erfolgs für Kinder, weil ich mir genau überlegt habe, was mich als Kind begeistert hat.
Ich finde ja sehr auffällig, dass egal an welcher Stelle man eins dieser Bilder anschaut, dass die Perspektive immer die gleiche ist. Also es ist ja egal, ob ich mir, was eigentlich jetzt bildlich gesehen hinten im Hintergrund passiert, ist aber genauso im Vordergrund, wie das Vordergründige im Vordergrund ist. Ja. Und das macht ja diesen Reiz auch aus, dass man nicht das Gefühl hat, ich gucke jetzt vorne, findet das Wichtige statt, wie das so der Klassiker ist auf dem Bild. Vorne ist das Wichtige, im Hintergrund das ist
diese Fluchtperspektive.
Genau, die fehlt Ihnen ja total.
Bei mir ist es die sogenannte Kavaliersperspektive. So nennt man das. Das ist nämlich ein bisschen von oben. Der Kavalier hat vom Pferd aus das Leben gesehen. Oben so ein Stückchen runter. Und diese Kavaliersperspektive fand ich, dass die für Kinder besonders geeignet ist, um ihnen Sachen zu erklären und zu zeigen. Und vor allem fand ich das sehr schön, dass das eine zutiefst demokratische Sichtweise ist, weil nichts in den Hintergrund gedrängt wurde, sondern alles gleichbedeutend war. Und das mögen Kinder sehr.
Vor allem, weil es auch gleichzeitig stattfindet. Das finde ich so schön. Ja. Also es ist gleichzeitig, also hier, wir haben ja ein Buch mitgebracht und da ist diese Szene im Schnee auf dem Dorfplatz und da bricht in der Mitte der Junge im Eis ein und gleichzeitig wird aber da hinten der andere, der lädt das Heu auf und dann vorne wird eine Schneeballschlacht gemacht und genauso wie das Leben ist, also es ist nicht eben nur etwas, sondern es findet alles gleichzeitig statt. Das finde ich so ganz besonders.
Ja, meine Ding war, lebendige Bilder zu machen, die einen hineinziehen in das Bild.
Ja, ist voll aufgegangen.
Selbstlebende.
Ja, ist voll aufgegangen.
Nicht selbstredende, selbsterzählende Bilder.
Aber das Buch ist ja gleich, also das erste rundherum in meiner Stadt, ist ja dann auch gleich prämiert worden. Hat ja auch gleich ein Jahr nach Erscheinen zeitgenau den Jugendbuchpreis bekommen.
Ja, aber das hat noch keinesfalls bedeutet, dass es ein Erfolg war. Von dem ersten sind in dem ersten Jahr, glaube ich, 3.000 oder 4.000 verkauft worden. Das ist eigentlich wenig.
Konnten Sie davon leben damals?
Nein, weil ich ja nebenbei als Grafiker gearbeitet habe.
Nur so hat es funktioniert.
Ja, ja.
Und Sie hatten damals aber selbst schon Kinder, oder? Sie hatten, glaube ich, 3 Kinder als,
das Stadtbuch erschien. Ich habe 3 Kinder.
Und durften die, waren das die Testleser? Haben Sie denen die Bilder gezeigt?
Das ist schlecht. Die eigenen Kinder kann man schlecht als Testpersonen verwenden, weil die natürlich entweder sie sind in der Vorpubertät, dann ist alles gut, was die Eltern sagen. Und wenn sie in der Pubertät sind, dann ist alles schlecht, was die Eltern sagen, was die Eltern wollen, was die Eltern meinen. Deshalb mache ich das lieber mit unabhängigen Kindern.
Was war denn die Konkurrenz zu Hause? Welche Bücher haben denn Ihre Kinder angeguckt, als die im Grundschulalter waren?
Ja, zum Beispiel den von Garrigue, der Schellenursli. Das war zum Beispiel ein Buch, das sie auch gern angeschaut haben. Und dann eben, zum Beispiel habe ich ihnen so die Bruegel-Bilder gekauft. Irgendwo, wo es nur ging, habe ich die versucht zu erwerben, dass sie da waren.
Wann haben denn Ihre Kinder dann angefangen zu registrieren, egal ob sie in der Pubertät waren oder nicht, dass die Bilderbücher des Vaters doch ziemlich erfolgreich sind?
Ja, die sind so reingewachsen. Das war so, ich habe ja vorher kaum Kinderbücher gemacht. Eigentlich gar nicht. Wie ich Kinderbücher angefangen habe, bin ich so zwei, drei Jahre später auf die Wimmelbücher gekommen.
Und haben Sie zu Hause gearbeitet und durften Ihre Kinder Sie da stören? Oder waren Sie ein strenger Vater und haben die Tür zugemacht?
Nein. Also manchmal musste ich schon zumachen. Besonders wenn die gestritten haben, zu viel.
Auch eine gute Taktik. Tür zumachen.
Wie hat das denn, erzählen Sie doch einfach mal, wie hat das funktioniert? Also Sie waren Grafiker, das heißt, Sie haben feste Arbeitszeiten auch gehabt, Sie haben auch sicher ein Büro gehabt, in dem Sie gearbeitet haben und dann haben Sie nebenher zu Hause noch
Nein, ich habe dann kein Büro gehabt.
So, Sie haben die ganze Zeit von zu Hause gearbeitet.
Ich habe immer von zu Hause gearbeitet. Also eigentlich, in dem Moment, wo ich für Kinder gearbeitet habe, war ich schon selbstständig. Ich war auch vorher selbstständig als Grafiker. Da habe ich halt Werbung gemacht. Und das war auch nicht ganz unproduktiv. Ich habe also an für sich also ganz, ganz gute Aufträge bekommen.
Und wie hat das zu Hause funktioniert? Hat Ihre Frau auch gearbeitet oder haben Sie alleine die Familie ernährt?
Ich habe alleine die Familie ernährt. Und meine Frau hat alleine die Familie genährt. Die war für alles da. Die war der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Familie. Und ich muss sagen, ich fand es gut damals.
Haben Sie denn eins von Ihren zahlreichen Wimmelbüchern, wo Sie heute noch sagen, das ist mein liebstes Wimmelbuch? Oder haben Sie jedes dieser Bücher gleich lieb?
Nein, das kann man natürlich nicht haben. Also in letzter Zeit war das Piratenbuch, das war mir das Liebste.
Also das Piratenbuch war ja auch eines meiner Lieblingsbücher. Was mir aufgefallen ist, dieses Buch habe ich als Kind selbst in den 70er Jahren eben angeguckt und fand es ganz toll. Und dann lag es irgendwie fast 30 Jahre lang im Schrank bei meinen Eltern. Und nun habe ich selber einen Sohn, der 3 Jahre alt ist. Und das Buch tauchte also wieder auf. Die Oma zog es aus dem Schrank und überreicht es. Und ich habe es mit ihm zusammen angeguckt und habe mich wahnsinnig gewundert, wie brutal die Bilder zum Teil sind.
Brutal?
Brutal. Da gibt es mit den Kämpfen zwischen den Piraten und den Soldaten zum Beispiel, werden Kanonen abgefeuert und dann sieht man auch, wie jemand getroffen wird. Und das fand ich ganz überrascht.
Ja gut, vielleicht fällt da mal irgendeiner um. Aber es ist nirgends Blut, es sind nirgends Gliedmaßen abgeschossen. Es sind im Gegensatz zu den anderen Piratenbüchern, sind die äußerst human.
Und ganz interessant fand ich, dass auf einer Pirateninsel auch ein Bordell gezeigt wird. Sieht auf jeden Fall so aus, als ob da eine Frau, die offenbar als Prostituierte arbeitet, einen betrunkenen Piraten oder Seemann aus ihrer Hütte wirft.
Weil er nicht bezahlt. Solche Gags sind natürlich immer gut. Die sind natürlich für den Erwachsenen.
Also ich habe Ihre Bücher angeguckt dann auch jetzt mit meinem Sohn, der ist heute 10, also so vor 8 Jahren haben wir die hier entdeckt dann richtig. Und natürlich war das Muss, dass man den kleinen Jungen finden musste als erstes, der pinkelt.
Das war überhaupt, also meine Jungen, die pinkeln, waren die Ersten, die gepinkelt haben. Und dann habe ich versucht, in jedem Buch wenigstens 1 oder 2 mit pinkeln zu lassen, weil ich festgestellt habe, dass die Kinder das immer noch als Tabubuch, als sehr gewünschten Tabubuch empfinden.
Ali Mitgutsch hat Schule gemacht mit seinen Wimmelbüchern. Bilderbücher, in denen viele Szenen nebeneinander stehen, in denen Kinder zusammen mit ihren Eltern immer neue Details entdecken können, das ist heute im Grunde genommen Standard. Schaut man sich zum Beispiel die extrem erfolgreiche Reihe um Pettersson und seinen Kater Findus an, gezeichnet und getextet vom schwedischen Illustrator Sven Nordqvist, so besteht wohl eines der Geheimnisse dieser Bücher eben auch darin, dass in den Bildern unglaublich viel passiert. Die eigentliche Haupthandlung wird von Dutzenden kleiner Nebenhandlungen begleitet. Überall gibt es kleine, versteckte Einzelheiten, die mal den Eltern, mal den Kindern mehr Spaß machen. Vielleicht hat diese Vorliebe für dynamische, komplexe Illustrationen in den letzten 2 Jahrzehnten auch etwas mit der Medienkonkurrenz zu tun. Bilderbücher müssen mit einem Überangebot an kunterbunten Trickfilmen im Fernsehen mithalten und neuerdings natürlich auch mit Apps, die Smartphones und Tablets auch für Kinderaugen attraktiv machen sollen. Darüber hinaus gibt es aber seit den 70er Jahren und bis heute Autoren, die ganz direkt in das von Ali Mitgutsch entwickelte Modell Wimmelbuch hineinarbeiten. Eva Scherbart muss man nennen, Lila L. Leiber oder Doro Göbel und Peter Knorr, sie alle machen Bilderbücher, die oft schon im Titel oder Untertitel auf das erfolgreiche Vorbild verweisen. Meine große Wimmelwelt, mein großes Suchbilderbuch, eine Wimmelbildergeschichte. Und dann ist da natürlich noch die Illustratorin Rotraud Susanne Berner, die zwar einen ganz eigenen, ganz anderen Stil entwickelt hat, den Begriff Wimmelbuch allerdings 1:1 übernommen hat.
Wie empfinden Sie denn Ihre Konkurrenten? Gucken Sie die kritisch an oder ignorieren Sie die Standard?
Nein, ich schaue sie schon kritisch an. Ich muss sagen, es gibt eigentlich nur eine, die wirklich Konkurrentin ist, aber die hat auch noch nicht begriffen, auf was es bei einem Wimmelbuch ankommt.
Über wen sprechen Sie?
Das sage ich jetzt nicht.
Ich vermute, Sie meinen Susanne Rotraud Berner.
Ja.
Die tatsächlich Sie...
Das haben Sie gesagt.
Ich will nicht sagen, dass sie beerbt hat, aber die inzwischen auch seit vielen Jahren schon...
Letztes Jahr 25. Jubiläum auf der Buchmesse gefeiert hat.
25. Auch. Jubiläum, 25 Jahre lang Wimmelbücher oder Bücher
nein,
malt.
Nein. Also das muss man gleich dazu sagen, dass die keinesfalls mit Wimmelbüchern angefangen hat. Die war... Als Illustratorin war die voll eingeführt, aber als normale Illustratorin. Das waren keine Wimmelbücher. Und Wimmelbücher imitiert sie erst, seitdem sie auf meine Spur gesetzt worden ist. Es ist ja so, dass mich das überhaupt nicht gestört hat, weil ich immer gedacht habe, ja, solange die mich nachmachen und ich nicht sie nachmachen muss, ist doch das ganz gut. Und dann kam jemand drauf, seine Imitationen Bücher zu nennen. Dann habe ich die zufälligerweise kennengelernt und dann hat sie gesagt, ha, ich habe gehört, Sie sind böse auf mich. Dann habe ich gesagt, na, da haben Sie vollkommen falsch gehört. Ich bin nicht böse auf Sie, ich finde es bloß ein bisschen impertinent, jetzt nicht bloß mir den Stil nachzumachen, sondern jetzt auch noch den Titel zu klauen.
Sie haben den Titel die schützen lassen.
Ja, das, dann hat sie als erstes, was sie gesagt hat, sie haben ihn ja nicht schützen lassen. Und ich muss dazu sagen, das war natürlich auch ein Fehler von mir. Ich habe nicht so mit der Einfallslosigkeit meiner Konkurrenten gerechnet.
Aber geschadet hat es ihnen auch nichts, oder? Nein, also so, nein, sie nein, sind nein. ja der Begriff. Also
meine Bücher, die gibt's, seit sie auf den Markt gekommen sind, die Wimmelbücher. Und es gibt keinen anderen, der ein Wimmelbuch rausgebracht hätte, das länger wie 3, vielleicht 4 Jahre aushält, dann ist es weg vom Fenster. Und zwar deshalb, weil ich Dinge investiere in so ein Bild, die unwahrscheinlich wichtig sind. Ich mag jetzt das nicht alle aufzählen, weil das animiert dann noch mehr.
Sie wollen den Trick wirklich nicht verraten.
Nee, rückt nicht raus.
Ja. 1990 kommt die Scheidung von seiner Frau Katrin. Man trennt sich einvernehmlich, was immer das heißt. Die Kinder sind groß und vielleicht deshalb sehnt sich der Weltenbummler nach einer Neuorientierung. Er legt ein Sabbatjahr ein und erfindet sich danach als bildender Künstler neu. Jetzt will er die Erwachsenenwelt erobern und baut Objektkästen. Das sind kleine, fantasievoll gestaltete, dreidimensionale Schaubilder. Bühnen des Lebens nennt er sie. Und sie versammeln Flohmarktfundstücke wie alte Püppchen, Tiere, Stoffe und Federn hinter Glas und in schönen alten Bilderrahmen zu einer Art kleinem Bühnenbild. Das Ganze erinnert ein wenig an die volkstümlichen Kastenbilder der frühen 1930er Jahre, in denen religiöse Motive dargestellt waren. Dioramen, die Ali Mitgutsch ja selbst aus Kindertagen kennt, als er mit 5 Pfennigen in der Hand das Jesuskind in der Grippe hin und her fahren lässt. Und damit schließt sich wieder ein Kreis.
Herr Mitgutsch, aber Sie müssen uns unbedingt verraten, Sie werden im nächsten Jahr 80 Jahre alt. Haben Sie nicht Lust, nochmal wieder ein Wimmelbuch zu machen?
Das ist so. Ich habe vor eineinhalb Jahre, glaube ich, war es, gell? Wollte ich als Abschluss meiner grafischen Tätigkeit ein Märchenbuch machen, das alles das enthält, was ich mir von einem guten Märchenbuch vorstelle. Und das wäre also die Art des Malens, wie die Figuren drauf sind und so. Zum Beispiel die Kavaliersperspektive und solche Sachen eben. Und dann habe ich das skizziert. Und wie ich die Skizzen fertig hatte, hatte ich ein halbes Jahr dafür gebraucht, um alles zusammenzutragen und zu skizzieren. Dann habe ich mir gedacht, du, ich mag mein Leben jetzt nicht damit verbringen, in den gleichen Stil nochmal zu arbeiten.
Und was machen Sie stattdessen?
Ich mache sicher irgendwann mal wieder ein Buch, ein Kinderbuch. Aber im Moment juckt mich keins.
Also das heißt, das Märchenbuch liegt jetzt noch in der Schublade?
Ja, aber nachdem das ganz genau auf mich zugeschnitten ist, kann ich das auch ruhig sagen, alles, aber das ist was anderes, das bin ich. Ich wollte ein Resümee meiner ganzen grafischen Tätigkeit, wie ich mir Märchen vorstelle. Denn es gibt so viele Märchenbücher illustriert und wirklich, wirklich wenig, wirklich gute.
Nun heißt es, dass Sie zurzeit an Ihrer Autobiografie arbeiten. Sie schreiben also und malen nicht.
Schreiben tue ich, ja.
Wie fühlt sich das an, wenn man sein Leben aufschreibt? Suchen Sie nach dem einen Thema, das Ihr Leben beherrscht? Suchen Sie nach Motiven, die sich durch Ihr Leben ziehen?
Ja, natürlich. Das ist immer, sowas hat man immer im Blick. Und was ich im gerne gehabt hätte, da wäre ich wirklich Jahre dran gesessen, bis ich das Buch so fertig hatte, wie ich das wollte. Und da muss ich sagen, ist mir das Ende meines Lebens zu wertvoll, als dass ich das vollkommen verarbeite. Denn gerade das Arbeiten ist halt sehr schön. Aber es muss frei laufen und man muss da das Gefühl haben, das möchte ich jetzt noch machen oder das möchte ich noch machen. Und nicht irgendwie jetzt, ich darf mich auch nicht selber unter Druck setzen.
Aber Sie haben doch insgesamt, wenn ich jetzt mal so, Sie haben ja eben auch noch mal erwähnt, Sie haben sich einen Bauernhof gekauft dann später. Aber wenn Sie jetzt so zurückschauen, ist das ja schon ein wahnsinnig erfolgreiches, produktives Leben gewesen.
Ja, besonders meine Reisen, die waren sehr, sehr wertvoll für mich. Das war wie wenn ich einen Krug hätte, in den ich immer alle neuen Eindrücke, die ich irgendwo aufnahm, hineingeschüttet hätte und damit immer ausgeschenkt.
Planen Sie in nächster Zeit eine Reise?
Keine große mehr. Zu kleine vielleicht mal in die Südtürkei oder wohin. Aber auch nicht mehr lange, vielleicht 8 Tage.
Ja. Und machen Sie die dann alleine oder nehmen Sie jemanden mit? Nehmen Sie Ihren guten Freund noch mit, mit dem Sie alle Reisen gemacht haben?
Ja,
oder jetzt der, jemand
mit dem geht es jetzt im Moment nicht mehr ganz so gut.
Und wen nehmen Sie dann mit an seiner Stadt?
Ja, jetzt nehme ich meistens meine Lebensgefährtin. Mit der war ich jetzt zum Beispiel die letzten Reisen nach Indien und so weiter. Die sind immer mit der Lebensgefährtin gewesen.
Ali Mitgut, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Bitte sehr.
Dankeschön.
Es war mir ein Vergnügen.
Uns auch.